Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. ThyssenKrupp, Volkswagen und Mercedes-Benz. Heute geht es um die ganz Großen in der deutschen Wirtschaft und auch in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. ThyssenKrupp zum Beispiel steht für Hochöfen und den Stolz und wirtschaftlichen Aufstieg des Ruhrgebietes. Mercedes-Benz und Volkswagen haben den Automarkt jahrzehntelang mit dominiert. Bislang zu jedenfalls. Und was die Unternehmen verbindet, sind nun Zukunftssorgen. Es geht um radikale technologische Umbrüche und eine heftige Konkurrenz aus China. Wir schauen in dieser Sendung genauer auf die drei Konzerne. Und außerdem bis 14 Uhr. Die deutsche Wirtschaft ist im neuen Jahr wieder gewachsen. Es ist aber nur ein Mini-Wachstum. Und Adidas macht gute Geschäfte. Das schmerzt das Ende der Zusammenarbeit mit dem DFB nicht mehr so sehr. Dass es zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auch mal Reibereien gibt, das gehört in deutschen Konzernen mit dazu. Es ist der Job von Betriebsräten und Gewerkschaften, den Arbeitgebern auch mal Kontra zu geben. Bei ThyssenKrupp geht dieses Kontra gerade aber über ein normales Ausmaß hinaus. Die Arbeitnehmer sprechen von einer Provokation, von einer Kampfansage und einem Skandal. Die Stahlsparte von ThyssenKrupp befindet sich in einem gewaltigen Umbruch. Kurz gesagt, soll aus einem sehr klimaschädlichen Unternehmen ein Klimaengel werden. Das Unternehmen setzt langfristig auf eine fast CO2-freie Stahlproduktion. Die benötigte saubere Energie dafür soll ein neuer Kooperationspartner mitliefern. Das Unternehmen des tschechischen Unternehmers Daniel Kretinsky soll bei ThyssenKrupp Steel einsteigen. Die Belegschaft fühlt sich übergangen und hat heute zum Massenprotest geladen. Jörg Marksteiner berichtet.
Von allen ThyssenKrupp-Werken und Standorten sind sie gekommen, viele noch in Arbeitsmontur. Zu Tausenden standen die Stahlarbeiter auf der großen Wiese direkt gegenüber der Stahlhauptverwaltung, unmittelbar in Blickweite des großen Duisburger Stahlwerks. Und bei allen gibt es im Grunde nur ein Gesprächsthema. Sie sind sauer, erzählen sie, weil sie das Gefühl haben, der Vorstand sage nicht offen, was demnächst auf Sie als Mitarbeiter zukommt.
Ja, das Fragezeichen ist einfach, was da jetzt sonst noch kommt. Wir haben da eigentlich so gut wie keine Informationen drüber.
Dass wir uns nicht alles gefallen lassen dürfen, sage ich mal, auch von der Konzernspitze. Das läuft im Moment an uns vorbei, so wie es aussieht, ja.
Noch gilt für alle 27.000 Stahlbeschäftigten bei ThyssenKrupp eine Job- und Standortgarantie. Die läuft aber in 2 Jahren aus. Also zu einer Zeit, wo der neue Investor dann wahrscheinlich mitredet, der sich bis Herbst am Stahlgeschäft von ThyssenKrupp beteiligen will. Und das macht nicht nur den jüngeren Mitarbeitern Sorge.
Die Stimmung ist hier sehr emotional. Es ist einfach nur schade, dass ein einziger Mann die Entscheidung über uns trifft. Und das macht die Jugend sehr, sehr, sehr wütend.
Seid ihr kampfbereit?
Auf der Bühne wedelt Betriebsratschef Tekin Nazikol mit einem überdimensionalen silbernen Stahlhammer unter dem Jubel der Mitarbeiter. Für ihn ist klar, ruft er, der Kampf um die Arbeitsplätze habe begonnen.
Wir wurden alle absichtlich im Dunkeln gehalten. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht man nicht mit der Stahlbelegschaft um.
Der Betriebsratschef geht den Vorstand massiv an. Die Ankündigung, ein Fünftel der Stahlproduktion stillzulegen, ohne zu sagen, wann, wie und wo. Der Einstieg eines neuen Investors, wo aber zu allen wichtigen Fragen Stillschweigen vereinbart ist. All das mache ihn fassungslos und wütend. Und er zieht rote Linien.
Hier im Stahl gab es noch nie betriebswirkte Kündigung. Und genau das wird es auch in Zukunft mit uns nicht geben.
Mehrfach betonen Betriebsräte und Gewerkschafter, nein, man sei nicht generell gegen den Einstieg eines Investors ins Stahlgeschäft. Es komme halt auf die Pläne und Konzepte an, genau die kenne man aber diesmal nicht. Tatsächlich waren die Arbeitnehmervertreter über die im Konzern mächtige E-Metall in der Vergangenheit häufig eingebunden, wenn Einschnitte oder Verkäufe von Unternehmensteilen anstanden. Und das sei jetzt anders. Noch 48 Stunden vor Bekanntgabe des Deals habe sich der Vorstand ahnungslos gegeben, sagt ein Gewerkschaftsvertreter und Stahlaufsichtsratsmitglied. Unterstützung bekamen die protestierenden Stahlarbeiter von der Politik. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD sagte, wohl auch mit Blick auf den Vorstand, die Politik schaue nicht tatenlos zu.
Muss eine Botschaft klar sein, und das sage ich auch ans Management. Verhindert betriebsbedingte Kündigung. Ich kann das noch sagen, es gibt bessere Lösungen, die man verhandeln kann. Wir können die als Staat auch unterstützen, meinetwegen. Ich stehe dazu bereit, wenn Verhandlungen da sind.
Auch Landesarbeitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU mahnte das Management von ThyssenKrupp ziemlich offen, die Arbeitnehmervertreter beim bevorstehenden Wandel nicht nur pro forma zu beteiligen.
Nordrhein-Westfalen ist das Land der sozialen Partnerschaft. Hier gehört die soziale Partnerschaft zur Staatsräson des Landes.
Die nächste Stahlarbeiter-Großdemo ist bereits angekündigt. Am 23. Mai wollen tausende Beschäftigte wieder protestieren, diesmal vor der ThyssenKrupp-Konzernzentrale in Essen, wo an diesem Tag der Aufsichtsrat über den Einstieg des Investors abstimmt.
Ein Beitrag von Jörg Marksteiner war das. Sorgen haben deutsche Autokonzerne wie VW oder Mercedes schon seit längerem. Das liegt unter anderem am schleppenden Absatz von Elektroautos. Laut einer neuen Allensbach-Umfrage erwägen nur 17% der Menschen in Deutschland, sich ein Elektroauto zu kaufen. Ein sinkender Wert. Lange Zeit konnten die Autobauer den schleppenden E-Auto-Absatz mit guten Geschäften bei Autos mit Verbrennungsmotoren kompensieren, aber auch da lief es für Mercedes und VW im ersten Quartal des Jahres nicht gut. Bei beiden Konzernen gab es deutliche Gewinneinbrüche. Thomas Wagner berichtet.
Schönreden nutzt nichts.
Ich kann klar sagen, mit diesen Ergebnissen für das erste Quartal sind wir nicht zufrieden.
So Harald Wilhelm, Finanzvorstand der Mercedes-Benz Group AG, bei der Vorstellung der Geschäftszahlen für das erste Quartal 2024. Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,4% auf nunmehr knapp 36 Milliarden Euro. Rückgang des Gewinns vor Zinsen und Steuern um gleich ein Drittel auf 3,8 Milliarden Euro. Vor allem in China schwächelte der Absatz der hochpreisigen, wie das im Fachjargon heißt, Top-End-Modelle. Harald Wilhelm führt das unter anderem auch auf konjunkturelle Probleme in China zurück.
Hier ist es aus unserer Perspektive getrieben, mehr durch die makroökonomischen Faktoren, insbesondere durch die Entwicklungen auch im Immobiliensektor, die nach wie vor, glaube ich, Spuren lassen. Die Perspektiven zu Wirtschaftswachstum in 2024, strukturelle Hintergründe, sodass wir sehen, dass in der Kundschaft gewisse Vorsicht und Zurückhaltung am Wirken ist.
Ein Faktor, der auch Volkswagen zu schaffen machen durfte. Dort fiel im ersten Quartal der Umsatzrückgang um 1% auf knapp 75,5 Milliarden Euro. Zwar nicht ganz so dramatisch aus, allerdings der Gewinn vor Zinsen und Steuern ging um ein Fünftel auf rund 4,6 Milliarden Euro zurück. Wie bei Mercedes drückt auch bei VW der Hochlauf neuer Modelle aufs Ergebnis. Daneben macht Automobilexperte Ferdinand Dudenhöfer neben den Dauerproblemen bei der VW-Tochter Audi.
Audi hat ja eine Krise, die ist fast schon 10 Jahre lang und man hat dauernd Managementwechsel gehabt.
Auch Absatzschwierigkeiten bei der VW-Tochter Porsche aus.
Gerade bei Porsche, auch da läuft es nicht mehr ganz so rund. Das Problem ist China. Dort verkauft man immer weniger. Die Elektroautos funktionieren nicht gut, der deutschen Autobauer in China. Und das Elektromobilitätsgeschäft ist genau dieses Zukunftsgeschäft in China.
Ein Elektromobilitätsgeschäft, das chinesische Hersteller aber längst auch für sich entdeckt hätten, mit häufig deutlich günstigeren Modellen wie die der deutschen Hersteller Mercedes und VW. Dudenhöfer bezweifelt, dass Mercedes mit seiner Markenpolitik, nämlich vor allem hochpreisige Luxus-Pkw anzubieten, richtig liegt.
China ist die Zukunft des Autosgeschäfts. Und in China geht Mercedes-Cars permanent zurück.
Immerhin deutet der Mercedes-Finanzchef Harald Wilhelm an, zukünftig mit Elektrofahrzeugen auch unterhalb des Luxussegmentes auf den Markt zu kommen. Dauert allerdings noch ein bisschen.
In 2026 bringen wir dann die elektrische C- und GLC-Klasse in die Märkte und können deswegen dieses EV-Wachstumssegment bedienen.
Außerdem geht Wilhelm davon aus, dass die, wie es hieß, makroökonomischen Schwierigkeiten in China bald der Vergangenheit angehören.
Mittel- bis langfristig gehen wir auch davon aus, dass sich diese strukturellen Themen in China auch wieder lösen werden.
Was auch in der Vorstandsetage von VW für Freude sorgen würde, wenn es denn so käme.
Das war ein Beitrag von Thomas Wagner. Es gibt viel zu besprechen heute mit unserem Reporter Klaus-Rainer Jackisch an der Börse in Frankfurt am Main. ThyssenKrupp, die Nachricht vom neuen Investor, die ist ja schon ein paar Tage alt. Heute Proteste, erwartete Proteste. Ist das überhaupt ein Thema bei Ihnen?
Nun, die Anleger, die schauen schon sehr genau darauf, insbesondere auf die jetzigen Proteste. Aber in der Tat, die Reaktionen am Aktienmarkt gab es eigentlich am vergangenen Freitag, als eben die Nachrichten hereinkamen, dass Daniel Kretinsky sich beteiligen will an ThyssenKrupp. Da stieg die Aktie um rund 5%. Heute ist sie weitgehend unverändert bei knapp 4,80 Euro.
Gewinneinbrüche bei VW und Mercedes-Benz. Wie überraschend kommt das und wie reagieren die Aktionäre?
Ganz überraschend ist es eigentlich nicht, denn die Eckdaten waren ja schon bekannt. Aber die Anleger, die reagieren heute sehr, sehr sensibel. VW-Aktien geben um 2,5% nach, Mercedes sogar um 4,5%. Und auch die anderen Autowerte wie Porsche und BMW rutschen deutlich ab um bis zu 3%.
Das ist in dieser Sendung schon angeklungen. So groß die Unterschiede zwischen VW und Daimler auf der einen Seite und ThyssenKrupp auf der anderen Seite sein mögen, es gibt schon Parallelen. Es sind altehrwürdige deutsche Konzerne mit Tradition, die vor einem gewaltigen technologischen Wandel stehen, ihn gerade durchmachen. Und gleichzeitig nimmt die Konkurrenz aus China weiter zu. Wie wird das bei Ihnen in Frankfurt diskutiert?
Also da schauen natürlich hier die Investoren und die Anleger sehr genau drauf und das sorgt immer wieder für viele Diskussionen. Ich habe vor dieser Sendung mit Carsten Mumm gesprochen, er ist Chefvolkswirt des Bankhauses Donner und Reuschel und ich habe ihn gefragt, ob es diese Parallelen zwischen diesen beiden Branchen, also Stahlbranche auf der einen Seite und Automobilbranche auf der anderen Seite, die ja nun beide vor einer grünen Transformation stehen, ob es diese Parallelen gibt. Hier seine Antwort.
Man kann eigentlich aus volkswirtschaftlicher Sicht sagen, dass viele Industrieunternehmen in Deutschland bestehende Produktionskapazitäten eben ersetzen müssen. Wir wollen ja zukünftig Mobilität und Produktion klimaneutral gestalten. Und das heißt eben, dass bestehende Ausrüstungen, bestehende Maschinenparks, bestehende Fabrikanlagen, obwohl sie ja noch funktionsfähig sind, komplett neu aufgestellt werden müssen. Das ist in meinen Augen einfach die Parallele. Vielleicht ein weiterer Zusammenhang, der noch zu sehen ist, gerade viele deutsche Industrieunternehmen, die ja sehr exportorientiert sind, haben einfach jahrzehntelang von einer immer stärker ausgeprägten Globalisierung profitiert. Und diese Konstellation, die ist mittlerweile eine andere. Also Globalisierung funktioniert seit 5 oder 6 Jahren anders, als das in den Jahrzehnten vorher der Fall war. Und das erhöht nochmal die Komplexität und unterstreicht aber nochmal die Notwendigkeit der Transformation.
Manche sagen ja, die Herausforderungen bei dieser grünen Transformation, bei diesem Umbruch, sei die größte seit der industriellen Revolution. Stimmen Sie dem zu?
Ja, ich glaube eben vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Erkenntnis, dass einer unserer Hauptexportabnehmer China bisher die Wirtschaft ganz anders aufstellt. China ist eben nicht mehr die billige Werkbank der Welt, wie das jahrzehntelang der Fall war, sondern hat ein gewisses Wohlstandsniveau erreicht mittlerweile, fokussiert sich auf Hochtechnologien oder eben jetzt insbesondere auch auf das Thema elektrische Automobile, die produziert und exportiert werden. Und ich denke, das macht es tatsächlich so herausfordernd, dass es eben nicht nur darum geht, die grüne Produktion umzusetzen, sondern gleichzeitig auch Exportgeschäftsmodelle, die jahrzehntelang funktioniert haben, zu transformieren und umzustellen. Also insofern kann man sagen, ja, das ist sicherlich der größte Einschnitt seit der industriellen Revolution.
Worauf sollte sich denn die deutsche Wirtschaft, die Industrie konzentrieren, um hier auch zu einem der Gewinner dieser Transformation zu gehören?
Ich glaube, die deutsche Wirtschaft muss sich tunlichst auf ihre eigenen Stärken wieder fokussieren und vor allen Dingen sehr innovativ sein. Insgesamt steht das Geschäftsmodell Deutschlands, der deutschen Volkswirtschaft, vor der Herausforderung, dass man wegen verschiedener externer Einflüsse, der Klimawandel ist nur der eine, wir haben ja auch geopolitische Unsicherheiten, wir haben gesehen, dass Lieferketten zusammengebrochen sind, wir haben eben Chinas Wirtschaft, die sich verändert, die nicht mehr rein auf die Produktion billiger Vorleistungen oder Komponenten fokussiert ist. Die Unternehmen und die Geschäftsmodelle in Deutschland müssen sich verändern und deutsche Unternehmen sollten hier auf ihre ureigenste Stärke vertrauen und das ist eben Innovation und wir müssen zukünftig viel stärker noch als in der Vergangenheit neue Technologien nutzen. Es hilft sicherlich nichts, wenn sich Deutschland an einem weltweiten Wettlauf des Protektionismus oder einer Spirale von Handelshemmnissen beteiligen würde. Das würde am Ende nur dazu führen, dass alle Beteiligten Wohlstand verlieren. Protektionismus dämpft Wohlstand. Das heißt also, deutsche Unternehmen müssen ihr Produktportfolio, ihr Exportportfolio umbauen, sehr stark in die technologische Führerschaft auch reingehen.
Nun gab es ja immer schon Krisen. Die deutsche Wirtschaft hat eigentlich immer sehr flexibel und sehr gut darauf reagiert und ist immer ganz gut herausgekommen. Wie optimistisch sind Sie denn, dass das auch dieses Mal gelingt?
Ja, ich bin grundsätzlich weiterhin optimistisch, weil ich glaube, dass erst zunächst einmal der Druck sehr stark steigen muss. Und zwar der Druck zunächst auf die Politik, um die entsprechenden Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handeln in Deutschland zu verbessern. Aber eben auch der Druck auf die Unternehmen. Und der steigt vor dem Hintergrund der geopolitischen Entwicklung, des Protektionismus, den wir weltweit sehen, der weltweit Einzug gehalten hat. Auch innenpolitisch haben wir natürlich Druckkonstellationen, die entstehen. Und Unternehmen geraten geraten auch unter Druck, dadurch, dass sie eben von Wettbewerbern weltweit herausgefordert werden. Und dieser Druck wird in meinen Augen dazu führen, dass die notwendige Veränderungsbereitschaft auch entsteht und tatsächlich wir dann auch diese Transformation erfolgreich meistern können.
Einschätzung von Carsten Mumm, dem Chefvolkswirt des privaten Bankhauses Donner und Reuschel.
Wir schauen kurz auf den deutschen Aktienindex.
Ja, der geht heute wieder in die Knie, steht bei 18.035 Punkten, 82 weniger als gestern. Das liegt an den schwachen Autowerten, aber auch den Sorgen, dass die EZB möglicherweise im Juni die Zinsen gar nicht senkt, wegen der weiterhin hohen Inflationsrate. Im Euroraum beträgt sie weiterhin 2,4%.
Der Eurokurs, der Anleihemarkt und der Goldpreis fehlen noch.
Der Euro schwankt um seinen Vortageswert, steht bei einem $0,0723. Auf dem Rentenmarkt ist die Umlaufrendite gestiegen auf 2,59%. Und die Unze Feingold, sie kostet $2,314, 22 weniger als gestern.
Klaus-Rainer Jackisch war das an der Börse in Frankfurt am Main. Es ist wirklich viel los heute in Sachen Wirtschaft und so schauen wir uns ein weiteres Top-Thema heute erst in der Mitte dieser Sendung an. Die deutsche Wirtschaft ist in den ersten drei Monaten des Jahres leicht gewachsen. Und dass diese Info bemerkenswert ist, sagt viel aus über den Zustand der deutschen Wirtschaft. Das Mini-Wachstum nährt bei manchen vorsichtigen Optimismus. Mischa Erhardt berichtet.
Nach vielen schlechten Nachrichten für die hiesige Konjunktur in den vergangenen Wochen und Monaten ist das leichte Wachstum des Bruttoinlandsproduktes zu Jahresbeginn eine erfreuliche Nachricht.
Ja, die 0,2 jetzt im ersten Quartal ist stärker, als das vielfach erwartet worden war und zeigt, dass die deutsche Wirtschaft das Gröbste hinter sich haben sollte.
Sagt Jan-Christopher Scherer, Experte für die deutsche Wirtschaft im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Nach einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes im vierten Quartal steckt die deutsche Wirtschaft mit dem leichten Plus von 0,2% nicht in einer Rezession. Die ist per Definition dann gegeben, wenn die Wirtschaftsleistung in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpft. Getragen wird die leichte Zunahme der Wirtschaftstätigkeit zu Jahresbeginn laut Statistischem Bundesamt vor allem durch einen Anstieg der Bauinvestitionen und einem Anziehen der Exporte. Alexander Krüger, Chefvolkswirt der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe.
In der Weltwirtschaft ein wenig mehr Dynamik, das Ganze auf sehr niedrigem Niveau, das kann man schon sagen. Jetzt für Deutschland im ersten Quartal ist es sicherlich auch so, dass die Bauwirtschaft von der milden Witterung profitiert hat. Das ist eigentlich ein Effekt, den wir so erst gedacht hatten, dass er sich im zweiten Quartal einstellt. Und der Effekt, der ist jetzt aber auch verfrühstückt. Insofern dieser Antriebseffekt, der wird dann sicherlich im zweiten Quartal eben nicht mehr vorliegen.
Während der Außenhandel sich belebt und in einigen Wirtschaftsbranchen wieder ein Aufwärtstrend zu beobachten ist, schwächelt der Konsum nach wie vor. Doch zeichnen sich auch hier positive Tendenzen ab, wie etwa der leichte Anstieg des GfK-Konsumklimaindex im April.
Die Inflationsrate ist jetzt deutlich zurückgegangen. In Verbindung mit höheren Tarifabschlüssen sehen wir seit längerer Zeit wieder auch beständig steigende Realeinkommen und das dürfte den privaten Konsum im Jahresverlauf deutlich tragen und damit im zweiten Quartal für einen weiteren Anstieg der Wirtschaftsleistung sorgen.
So Jan-Christopher Scherer. Das DIW rechnet mit einem robusten Wachstum der Konjunktur in diesem Jahr. Die erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Frühjahrsprognose der Bundesregierung geht von einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 0,3% in diesem Jahr aus. Volkswirt Alexander Krüger allerdings warnt vor allzu viel Optimismus nach der leichten Belebung der Konjunktur zu Beginn des Jahres.
Also für Konjunkturoptimismus ist es sicherlich noch zu früh und wir sprechen ja hier auch über zyklische Dinge. Wir haben nach wie vor aber auch viele Strukturprobleme, die es gilt zu lösen und die man sicherlich auch nicht im Hauruck-Stil mal eben lösen kann. Also insofern gibt es hier nach wie vor noch eine Menge an Faktoren, die auch auf der Wirtschaftstätigkeit lasten und dafür sorgen werden, dass wir also eben nicht vor einem klassischen Aufschwung stehen, sondern uns auch in den nächsten Quartalen mit Schmalspurwachstum begnügen müssen.
Das sieht auch Thomas Meissner so. Er ist Kapitalmarktexperte bei der Landesbank Baden-Württemberg, LBBW.
Wir nennen das Wellblechökonomie. Also mal plus 0,1, mal minus 0,2, dann wieder plus 0,3, plus 0,1. Damit werden wir weiter agieren müssen und großes Momentum sehe ich an der Stelle nicht. Wie gesagt, es wird ein Auf ohne Schwung.
Ein Auf ohne Schwung. Das war Thomas Meissner im Beitrag von Mischa Erhardt. China wird in letzter Zeit auch in wirtschaftlicher Hinsicht eher als Bedrohung wahrgenommen. Wir haben über die Konkurrenz auf dem Auto- und Stahlmarkt berichtet. Dabei ist klar, China ist weiterhin ein riesiger Absatzmarkt für die deutsche Wirtschaft und die verdient dort sehr viel Geld. Beispiel Adidas. Auch der Sportartikelhersteller hat heute neue Geschäftszahlen vorgelegt und die fielen gut aus. Auch dank des China-Geschäftes. Da scheint der Schmerz über die nahende Trennung vom Deutschen Fußballbund nicht mehr so sehr ins Gewicht zu fallen. Michael Watzke.
I'm not annoyed at all.
Ich bin überhaupt nicht verärgert, sagt Adidas-Boss Björn Gulden über die Niederlage gegen Konkurrent Nike. Die Amerikaner hatten Adidas den jahrzehntealten Ausrüstervertrag mit der deutschen Fußballnationalmannschaft weggeschnappt. Für angeblich 800 Millionen Euro über 8 Jahre, beginnend 2027. Viel zu teuer, sagt Gulden. Der DFB-Deal werde negative Auswirkungen haben für Nike.
Only for Nike then. We will not pay those prices. I think it's a very rational then decision. Let's see what happens. There's many federations with many teams on the market.
Der Ausstieg von Adidas aus dem Vertragspoker sei eine rationale Entscheidung gewesen. Er sei gespannt, was nun passiere, so Gulden, und fügt hinzu, andere Länder hätten auch schöne Nationalmannschaften. Vorerst allerdings läuft die deutsche Nationalelf noch in 3 Streifen auf, auch bei der kommenden Europameisterschaft. Mit dem Absatz der schwarz-weißen und neuerdings auch lila-pinken Trikots ist Adidas bisher sehr glücklich, sagt Gulden, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Wie viele Jerseys Adidas am Ende verkaufen kann, hänge auch vom Verlauf der Europameisterschaft und dem sportlichen Erfolg der deutschen Kicker ab. Der EM-Effekt setze erst später ein.
The Euro-Effekt is coming over time. You know, we launch the jerseys way before the tournament and of course then depending on who's doing well, we will increase it again.
Dass Adidas 2024 positiver in die Zukunft blickt als letztes Jahr, hängt auch mit China zusammen. Denn während der Absatz in Nordamerika stagniert, hat der deutsche Sportartikelhersteller seinen Absatz in Fernost um 8% steigern können. Und das, obwohl Chinas Wirtschaft derzeit kein Feuerwerk abbrenne, so Gulden.
Yes, China is not on fire. It gets to the business, but it's improving step by step. And the same thing here. We are very, very disciplined in our inventory. We're trying to be more local in the product we are launching. We source most of the product now in China.
Man habe die eigenen Probleme mit zu großem Inventar gelöst und versuche, vor allem in China lokal zu agieren, also Produkte nah am chinesischen Markt und chinesischen Vorlieben zu entwickeln. Besonders gut verkaufen sich bei Adidas derzeit Lifestyle-Schuhe wie die Retro-Marke Samba. Der Vintage-Look ist so beliebt, dass sich neulich sogar der britische Premierminister Mr. Sunak in Samba-Sneakers fotografieren ließ. Ob das allerdings gute oder schlechte PR für Adidas war, bleibt dahingestellt. Adidas sei jedenfalls auf dem Weg, wieder ein besseres Unternehmen zu werden, sagt Gulden.
Next year I think we'll be a good company and then the goal is in 26 to be the way Adidas used to be, a healthy and profitable growing company.
Nächstes Jahr wolle man wieder ein gutes Unternehmen sein, verspricht der Adidas-Chef, und 2026 so erfolgreich wie früher, mit 2-stelligen Gewinnmargen wie in jenen Zeiten, als Adidas den Samba-Schuh erfand, vor 50 Jahren.
Michael Watzke war das. In der Wirtschaftspresseschau geht es um die Inflationsrate, die im April nach ersten Berechnungen mit 2,2% stabil geblieben ist. Die Taz schreibt dazu:
Deutschland kehrt zu normalen Werten zurück, wenn auch langsam. Das ist eine gute Nachricht. Dass die Inflationsrate ohne Energiepreise höher liegt als jene mit, bedeutet, dass die Energiepreise gesunken sind. So stark, dass sie den Effekt höherer Preise anderer Produkte ausgeglichen haben. Das entlastet die Haushalte. Eine stabile Inflation bedeutet keine Entwarnung, schreibt dagegen die Welt. Die Stabilisierung der Inflation knapp oberhalb der 2%-Zielmarke der Europäischen Zentralbank sollte die Deutschen nicht in falscher Sicherheit wiegen. Zwar dürfte es der EZB nun leichter fallen, bald den Leitzins zu senken, doch allein billigeres Geld wird das Wachstum nicht nach Deutschland zurückbringen. Warnungen vor einer Stagflation, der gefürchteten Mixtur von ökonomischer Stagnation und steigenden Lebenshaltungskosten, mögen angesichts der aktuellen moderaten Teuerung übertrieben erscheinen. Ohne eine neue Dynamik, die nicht nur die Volkswirtschaft, sondern das ganze öffentliche Leben erfasst, wird das Schreckgespenst der Stagflation aber nicht verschwinden. Auch das Handelsblatt bleibt vorsichtig, denn erstens, an der oft bemühten Metapher von der letzten Meile, die die schwierigste sei, ist was dran. Das Inflationsproblem ist noch längst nicht aus der Welt, weder in Deutschland noch in der Eurozone und erst recht nicht in den USA.
Zweitens, und das ist insbesondere aus deutscher Sicht relevant, die Hoffnungen, dass eine mögliche Zinswende bereits im Juni helfen könnte, die Wachstumsschwäche zu überwinden, ist bestenfalls trügerisch.
Das war die Wirtschaftspresseschau in der Sendung Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk. Mein Name ist Benjamin Hammer. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.